Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich habe eben gerade in der Anbetungszeit über diese Bibelstelle noch nachdenken müssen. Und ich habe so gedacht, ja, weißt du, wir können uns ausstrecken nach Gemeinschaft und dann können wir uns überlegen, wie wir Konflikte lösen und wie wir den Elefanten, der manchmal so im Raum ist, da irgendwie beseitigen und so, das ist alles richtig und gut. Und wir können uns nach Zeichen und Wundern und nach Gaben ausstrecken und die wollen diesen Stadtteil hier erreichen und dann wollen wir ein Logo haben und dann wollen wir dies haben und dann wollen wir jenes haben und dann wollen wir, ist alles gut und richtig und hat seinen Platz. Ey, aber Leute, ne, das, was Jesus gesagt hat, ist an der Liebe untereinander. Das ist mir nochmal so wichtig geworden. Ja? Also ich dachte so, was passiert, wenn Menschen mit dir in Kontakt sind? Ja, was ist ihre Erfahrung? Wenn sie mit dir in Kontakt sind, das hat etwas mit dir persönlich zu tun. Ja, werden sie verurteilt oder werden sie beurteilt oder erleben sie, dass du dich ihnen gegenüber profilieren willst oder erleben sie, dass da irgendwie Selbstverwirklichung unterwegs ist? Erleben sie, dass sie benutzt werden? Erleben sie, dass, weißt du, keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Dinge. Oder erleben sie Liebe? Selbstlose, sich für den anderen aufopfernde Liebe, die nicht das eigene sucht. Und ich musste so auch an 1. Korinther 13 denken und sagen sie, ja, weißt du, ihr könnt euch nach all dem ausstrecken, nach was coole, tolle, attraktionale, was weiß ich, wie Gemeinde, die Menschen erreicht, wir können uns danach ausstrecken, nach Zeichen und Wundern und nach all dem, weißt du, ja, und 1. Korinther 13, Paulus sagt, ey, weißt du was, wenn ihr die Liebe nicht habt, ey, dann ist das alles für die Katz. So, und ich dachte so, ja, weißt du was, ich möchte mich echt auf diesen Weg machen, dass wenn Menschen mit mir in Kontakt sind oder wenn Menschen auch mit dir in Kontakt sind, dass sie Liebe begegnen. Ich weiß, ich bin selber sehr weit davon entfernt, aber ich würde mir das wünschen. Dass Menschen Liebe begegnen. Weißt du, dass sie Annahme begegnen. Weißt du, nicht weil sie dir begegnen, sondern weil sie Jesus in dir begegnen. Weil es selbst zu produzieren mit unserer Kraft, unserer eigenen Seele, das funktioniert. Also kannst du dich anstrengen, das kriegst du vielleicht ein bisschen hin und irgendwann bröckelt die Fassade, früher oder später. Aber wenn sie Jesus in dir begegnen, weil er so viel Raum in dir eingenommen hat, dann begegnen sie Liebe und dann ist es auch etwas, was bleibt. Und darüber, so in diesem Gedanken, würde ich einfach gerne noch ein bisschen weitergehen mit uns. Wir befinden uns in der Mitte einer Serie im Rahmen der Apostelgeschichte, durch die wir uns bewegen, über das Thema Gemeinschaft. Und in Apostelgeschichte 2 wird Gemeinschaft als eine der grundlegenden Elemente dessen präsentiert, was die Gemeinde ausgezeichnet hat. Ja, und sie kamen zusammen und das, was die Gemeinschaft charakterisiert hat, war, also was die Gemeinde charakterisiert hat, war, in der Lehre der Apostel zu bleiben, im Brotbrechen, im Abendmahl zu bleiben, in der Gemeinschaft zu sein und im Gebet. Und das sind so diese vier Elemente, die Lukas uns in der Apostelgeschichte präsentiert und sagt, das ist das, was Kirche in der Apostelgeschichte gewesen ist. Das, was sie gemacht haben. Ja, und irgendwie haben wir dann gesagt, so, ja, Gemeinschaft hat da drin, aber also all das was da drin passiert, Gemeinschaft ist irgendwie etwas, was wie dem so unterliegt. Ja, Gemeinschaft ist nicht etwas, was Kirche tut,
oder irgendwie eine Aktivität, wo du sagst, ja, okay, jetzt haben wir Gemeinschaft, jetzt müssen wir uns alle irgendwie, jetzt sind wir, machen wir uns mal ein bisschen nackig voneinander und so, oder irgendwie jetzt versuchen wir ein bisschen transparent zu sein. Und so. Nee, Gemeinschaft ist, was Kirche ist eigentlich. Nur in Gemeinschaft lässt sich der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, nämlich die Welt zu Jüngern zu machen, überhaupt erledigen oder überhaupt erreichen. Weil Jüngerschaft geschieht in Gemeinschaft. Alles andere, wenn wir irgendwann andere überzeugen, also es, weißt du, das ist eine Illusion. Es gibt Beispiele von Menschen, die, weißt du, die werden durch das Internet heutzutage gejüngert, weil sie einfach Lehre haben und weil das Wort sie verändert, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Da gibt Gott Gnade. Aber das ist der Weg B. Ich würde sagen, 90% mindestens, ja, es gibt ja keine Zahlen und Erhebungen, aber ich würde sagen, der Weg A, den die Bibel uns zeigt, ist, dass im Rahmen von Beziehungen und Gemeinschaft, Jüngerschaft passiert. Und wenn ich euch fragen würde, das haben wir auch am Anfang dieser Serie gemacht, wer waren prägende Personen in eurem Leben? Habt ihr alle bestimmt ein paar Leute genannt? Und ich glaube, genau das ist da, wo Wachstum entsteht. Wachstum entsteht da, wo wir uns bewusst auf diese Beziehungen, auf Gemeinschaft einlassen. Darüber wollen wir heute ein bisschen weiter nachdenken. Ich möchte nochmal Matthäus 18 lesen und in diesem gedanklichen Flow mit uns bleiben. Das war die Stelle, die wir letztes Mal auch schon angeschaut haben. Und wir werden heute, insofern wir schnell durchkommen, am Ende noch ein bisschen Zeit haben, um wieder in Kleingruppen zu gehen und noch uns über ein paar Themen auszutauschen. Das ist so der Plan für heute. Okay, ich lese einmal vor, Matthäus 18. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, Symphonie, erinnert ihr euch? Symphonie. Eins werden. Um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ihr Lieben, es geht nicht darum, einfach zu sagen, die Art und Weise, wie wir in Beziehung miteinander stehen, ist irgendwie egal. Sondern das, wovon Jesus hier spricht, wenn zwei oder drei eins werden, ja, wenn da so eine Harmonie in den Beziehungen herrscht, keine falsche Harmonie, aber eine echte Harmonie herrscht, dann ist er genau dort anwesend. Und wenn wir meinen, ja, wir schieben unsere Konflikte, habe ich ja auch immer gesagt, schön alle so unter den Teppich runter, noch ein bisschen mehr, ja, wird keiner mehr erkennen, dann haben wir irgendwann so einen Hügel unter dem Teppich und an dem ist kaum mehr vorbeizugucken. Es gibt dieses Sprichwort, das habe ich auch letztes Mal genannt, weißt du, gibt es da einen Elefant im Raum? Manchmal steht ein Elefant im Raum und jeder sieht ihn, aber keiner spricht ihn an und er steht irgendwie so zwischen uns, zwischen einem. Und ich glaube, dass genau das eben so der Gedanke ist, ja, dass den Jesus auch präsentiert. Hey, wenn wir in echter Harmonie, in echter Symphonie miteinander eins sind in unseren Beziehungen und gelernt haben, Liebe praktisch zum Ausdruck zu bringen, in all ihren Facetten, dann bin ich mitten unter ihnen. Und dann ist da Autorität. Das ist auch, was der Text sagt, da ist Autorität. Wenn der Herr in der Mitte steht, passt kein Elefant mehr rein, sagt André. Das ist super, ja, ist echt so. Und ich möchte noch mal ein bisschen weiter und uns darüber nachdenken, wie das denn eigentlich geht. Und ihr wisst ja, wir haben uns, also vor allem meine Frau hat sich ja mit einem Thema in der Pädagogik so, also auseinandergesetzt, so im Rahmen unseres Herangehens an Erziehung. Und ich finde das, was sie dort rausgefunden hat, ich finde es äußerst spannend und äußerst passend auch für die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft leben. Und es gibt da so ein, ja, in der modernen Pädagogik so ein Begriff, der nennt sich Bindungspsychologie. Und ich finde das so witzig, weißt du, weil am Ende des Tages kann man das total gut auf unsere Beziehung zu Gott übertragen. Und Bindungspsychologie sagt eigentlich, hey, wenn du willst, dass dein Kind später einmal empathisch, verantwortungsbewusst, liebevoll, selbstlos, Ja, wenn es so, weißt du, diese, all diese weichen, menschlichen, zwischenmenschlichen Skills haben soll, dann ist es ganz wichtig, dass es in einer sehr sicheren Bindung zu einer Bindungsperson lebt und erzogen wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man alles tun soll, um diese Bindung zur Bindungsperson zu schützen. Und das ist spannend, ja? Oder diese Bindung auch aufzubauen. Es entwickelt sich in den ersten 5 Jahren, bei Kindern vorwiegend. Ja, und ich musste so darüber nachdenken, ja, also es ist gar nicht so leicht, auch als Elternteil da heranzugehen, um diese Bindung wirklich aufzubauen. Aber irgendwie ist es doch auch so in unserer Beziehung mit Gott, oder? Ja, wenn wir sicher, ja, die Bindungspsychologie spricht davon, dass Kinder sicher gebunden sind bei ihren Eltern oder bei ihren Bindungspartnern. Ja, wenn du sicher gebunden bist mit Gott, in der Beziehung zu Gott, so wie ein Kind sicher gebunden ist zu seinen Eltern, weißt du, dann hat das Kind so eine Grundsicherheit, so ein Grundvertrauen und kann deswegen mit anderen Menschen in dieser gewünschten Art und Weise umgehen. Und genauso ist das bei Gott und uns auch. Wenn du mit Christus sicher gebunden bist, wirklich in deiner Beziehung zu Gott auf festem Grund stehst, deine tiefen Bedürfnisse in deiner Seele nicht durch andere Menschen stillst, sondern durch den Herrn stillst. Und wir haben alle, ich habe da schon oft drüber gesprochen, ich werde auch noch häufig drüber sprechen, wir haben alle gewisse wirklich menschliche Grundbedürfnisse. Wir wollen alle wissen, dass wir wertvoll sind, wir wollen alle wissen, dass wir sicher sind, wir wollen alle wissen, dass wir bedeutsam sind. Das ist tief in uns verwurzelt, weil Gott es in uns reingelegt hat. Das ist legitim. Ja, wir streben alle danach und unser Handeln richtet sich ganz, ganz elementar darauf, dass wir das wissen. Jeden Tag in ganz vielen Entscheidungen, die wir treffen, geht es tiefgründig eigentlich darum, bin ich wichtig? Bin ich wertvoll? Bin ich eigentlich bedeutsam? Danach schreit unsere Seele. Und durch ganz viele Dinge versuchen wir das irgendwie zu stillen. Aber wenn du sicher in Gott gebunden bist, und so ist das bei Kindern auch, wenn Kinder sicher mit ihren Eltern gebunden sind, dann kriegen sie von den Eltern, du bist mein Kind, du bist wichtig für mich. Du bist das Wichtigste der Welt für mich. Du bist total bedeutsam, aus dir wird mal was. Ja, ja, es gibt so, na egal. Ich wollte gerade eine American Pie Filmszene nennen in der Predigt. Das lasse ich mal. Vergiss es. Aber es gibt Kinder, weißt du, so, die schreiben schlechte Noten, die schneiden schlecht im Sport. Aber das ist wirklich aus American Pie. Weißt du, oder ist es, nee. Nein, das ist nicht von American Pie, das ist eine andere Filmszene. Das ist von Meine Braut, ihre Schwiegereltern und ich. Von Gaylord Focker. Weißt du, dieser Dude, ne? Und er, weißt du, und er ist richtig schlecht in Sport und in allem Möglichen. Aber sein Papa, ja, der hat ihn so gefeiert, dass er einen Schrein aufgebaut hat mit all seinen Pokalen und mit seiner Urkunden und so und überall so 6. Platz, 7. Platz, 3. Platz, 4. Platz mitgemacht, Urkunde und so. Weißt du, aber er ist total stolz. Weißt du, und sagt so, ey, das ist mein Sohn und ich liebe dich, du bist super. Weißt du, und das ist das, was Eltern machen mit ihren Kindern. Die nehmen sie an, wie sie sind. Und das ist das, was Gott macht mit dir. Ja, das ist das, was Gott macht mit dir. Sag, du bist für mich das Wichtigste der Welt. Du bist für mich das Bedeutsamste der Welt und bei mir bist du sicher. Mit einer Sicherheit, die du nirgendwo selbst kriegen kannst. Nicht in Geld, nicht in anderen Beziehungen, nicht in deiner Karriere, nicht in Bababab, setz ein, was du möchtest. Und deswegen, wenn Kinder sicher gebunden sind in ihren Eltern, in der Beziehung zu ihren Eltern, hey, dann kann auch mal ein Freund richtig fies sein, dann tut das weh, aber dann wissen sie damit umzugehen. Weil da ist ein Fundament, auf dem sie stehen. Sie können immer zu ihren Eltern kommen. Und genauso ist das in der Beziehung zu Gott. Also, und das ist, was ich damit meine. Wenn du sicher gebunden bist in Gott und er dir diese Bedürfnisse selbst tief stillt in deiner Seele und er hat sie dir gegeben, damit er sie auch selber stillen kann, dann brauchst du den anderen nicht mehr zu kontrollieren. dann brauchst du den anderen nicht mehr zu beeinflussen, dann muss der andere nicht so sein und so entsprechen, wie du das gerne hättest, sondern dann kannst du selbstlos auf den anderen zugehen und den anderen wirklich lieben. Und deswegen ist es irgendwie so das Erste, weißt du, immer, und ich komme immer wieder darauf zurück und ich werde auch immer wieder darauf zurückkommen, wenn wir über Gemeinschaft nachdenken, zu sagen, hey, es hat was mit der Art und Weise zu tun, wie du mit Jesus unterwegs bist und wie sicher gebunden du mit Gott bist. Weil dann kann wirklich geistliche Gemeinschaft entstehen. Und dann ist Jesus im Zentrum. Und dann braucht deine Seele nicht mehr die Bestätigung und die Sicherheit und den Wert und die Annahme von anderen Menschen, sondern dann ist deine Seele gestillt. Und ich glaube, dann fangen wir an, daran zu kratzen, was wirkliche geistliche Gemeinschaft ist. Ja, ich habe von Dietrich Bonhoeffer gesprochen. Dietrich Bonhoeffer sagt, geistliche Gemeinschaft entsteht da, wo freie Menschen sich begegnen. Und ich glaube, genau das meint frei. Frei sein. Nicht mehr abhängig von der Art und Weise, wie der andere reagiert zu sein. Nicht mehr abhängig zu sein davon, wie der andere dich sieht. Nicht mehr davon abhängig zu sein. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht mehr vom anderen abhängig zu sein. Also ich möchte dich ermutigen, dass in diesem ganzen Zusammenhang, dass du dich aufmachst, Gott zu suchen, dass wir uns aufmachen, Gott zu suchen. Weil erst in der Begegnung mit Jesus können wir wirklich Gemeinschaft miteinander erleben und tiefer gehen da drin. Wisst ihr, ich möchte mal Jesu Leben ein bisschen anschauen, einfach so die Auswirkungen, weil Jesus, er hat in dieser Art von Gemeinschaft selber als Mensch mit Menschen, mit sehr fragilen und unfertigen Menschen gelebt und war mit ihnen unterwegs. Und es hatte einfach eine massive Auswirkung. Und in den Evangelien sind einfach so viele Geschichten von Jesus, der mit Einzelnen unterwegs war, aufgezeichnet. Denk mal mit mir an Jesus und Zachäus, den Mann, der ein Outcast in seiner Gesellschaft war. Ja, der einfach immer zu viel eingenommen hat von den Menschen, weißt du, den jeder gehasst hat. Dann war er auch noch körperlich zu klein und so. Weißt du, und er hätte, glaube ich, Jesus niemals angesprochen und gesagt, Jesus, willst du heute zu mir nach Hause kommen? Jesus, ja, der sieht ihn als Mensch, sieht seine Bedürfnisse, er lädt sich zu ihm selber nach Hause ein. Und das Ergebnis ist, heute ist Rettung in dieses Haus hineingekommen. Jesus mit Nikodemus, ja, er nimmt sich Zeit, als nachts, weil er sich sonst nicht getraut hat, Nikodemus zu ihm kommt, in Johannes 3, und er mit ihm die Nacht über verbringt und mit ihm über neue Geburt spricht und so weiter. Und ich glaube, Nikodemus war einer der wenigen Pharisäer, der überhaupt geglaubt hat, bis zum Ende geglaubt hat. Weil Jesus sich Zeit genommen hat, weil er ihn gesehen hat, weil er voller Liebe für ihn war, weil er ihn nicht verurteilt hat, genauso wie Zachäus. Weil er sich auf seine Ebene begeben hat, weil er nicht gesagt hat, was kommst du nachts zu mir, ich habe keine Zeit, ich muss schlafen. Oder weil er nicht gesagt hat, ja, ändere dich erstmal, nimm mich erstmal auf oder mach erstmal dies und jenes und so weiter. Nein, er hat sich Zeit genommen und war da. Ja, Jesus und Petrus, unser Lieblingsbeispiel. Und ich glaube, wie bei keinem anderen finden wir uns wieder bei Petrus, ja, der dreimal Jesus verleugnet hat mit Ankündigung, aber ich habe für dich gebetet, mein Freund. Und am Ende des Tages sagt Jesus nur, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Hey, weide meine Schafe, das reicht für mich. Weil ich habe dich auch geliebt, auch wenn du versagt hast. Und dann gab es da noch die Donnersöhne, die finde ich irgendwie am witzigsten. Und Johannes und sein Bruder. Und weißt du, Sie sagen selber, sie sind die Donnersöhne. Nee, Jesus sagt, glaube ich, zu ihnen, sie sind die Donnersöhne, richtig? Ja, Jesus sagt zu ihnen, sie sind die Donnersöhne. Und Und sie sagen, ach Jesus, wenn diese Stadt dich nicht aufnimmt, dann, hey, dann lass doch Feuer vom Himmel regnen und so. Und es sind so pubertierende, wütende Teenager gefühlt. Aber weißt du, Jesus nimmt sich auch Zeit für sie. Und am Ende wird Johannes der Apostel der Liebe genannt. Von jemand, der Donnersohn war, irgendwie ganz schön hart war. Aber dann weißt du, mit Jesus in der engsten Beziehung wahrscheinlich, in der wahrscheinlich menschlich mit am engsten Beziehung, die Jesus hatte, wird er verändert. Und er wird am Ende Apostel. Und warum erzähle ich das überhaupt alles mit diesen einzelnen Begegnungen? Es gibt ja noch viel, viel, viel mehr Begegnungen, die Jesus auch gehabt hat. Aber weißt du was? Wenn Jesus sich Zeit genommen hat für den Einzelnen, der Einzelne so wichtig für ihn war, hey, wie viel mehr ist es für uns wichtig, dass wir den Einzelnen sehen? Wie viel mehr ist es wichtig, dass wir die einzelne Beziehung sehen? Weil was ist daraus entstanden? Hey, einige von denen ich gerade gesprochen habe, sind diejenigen gewesen, die die ganze Welt verändert haben. Und ich mag diesen Gedanken, zu sagen, weißt du, so, hey, der Mensch, mit dem ich jetzt gerade Zeit verbringe, ja, der hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Und unser Präses vom BFP, er hat das Beispiel genannt, das fand ich, ich habe es bestimmt schon mal in der Predigt erzählt, aber ich finde es so cool, so ein starkes Beispiel. Weißt du, da war eine Frau, die hat den Eltern im russischen Gulag, den Eltern vom Präses Johannes Justus, ja, das war glaube ich sogar eine Witwe, die hat den Eltern von Johannes Justus gedient im Gulag und hat ihnen das Evangelium erzählt und hat ihnen Liebe vermittelt und hat ihn Jesus als Retter präsentiert. Und dann haben sie sie nie wieder gesehen. Ja, aber da war dieser Moment von Liebe, von Annahme und Evangelium. Ja, und jemand hat sich Zeit genommen und dann sind sie aus dem Gulag raus und sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Und ein paar Generationen später, zwei Generationen später, sind die Eltern von Johannes Justus Pastoren geworden. Ist er Pastor geworden, sind alle seine Kinder Pastoren geworden, haben ganz viele Menschen zu Jesus geführt, weil diese eine Frau sich Zeit genommen hat für die Menschen. Und deswegen mag den Gedanken, weißt du, und das hat, glaube ich, Jesus auch vor Augen gehabt. Der hat irgendwie so diese Einzelnen gesehen und hat gesagt, weißt du was, du hast das Potenzial, wenn wir einen Menschen verändern, können wir die ganze Welt verändern. Und das finde ich mega. Aber dafür braucht es echte Liebe und nicht Selbstverwirklichung oder ja, entsprich erstmal meinem Bild von dir dann und so weiter oder Kontrolle oder sonst was, sondern echte Liebe. Und dann hat der eine das Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Wir reden bei Food and More oftmals davon, Angelika redet davon, ich glaube, das ist auch ein bisschen, was sie mit meint. Ja, da unten auf der Straße sind ganz viele Berufungen, ja, jeder von denen da unten kann ein Stück weit die Welt verändern. Können wir das sehen? Aber nicht nur die Menschen da unten, auch die Menschen da in den Wohnungen. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich so diese Sichtweise auf deine Beziehung, auf die Menschen, mit denen du unterwegs bist, zu haben. Hey, sagen, hey, du kannst die Welt verändern. Das heißt vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sagen, ich nehme mich zurück. Weil wir sagen immer, ich will die Welt verändern, oder? Gott hat doch auch eine Berufung für mich. Autsch. Was ist denn mit mir und meiner Berufung? Spannender Gedanke. Jesus hat den Gedanken von Koinonia modelliert. Ja, diesen Gemeinschaftsgedanken. Er war verbunden mit Menschen, aber weißt du, das Ziel dieser Gemeinschaft war, die Welt mit dem Königreich Gottes zu durchdringen. Das war, was Jesus verfolgt hat. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir so einen Perspektivwechsel vollziehen. Dass wir Gemeinde, und ich weiß, wir machen auch ja unsere Teamgottesdienste und all das und irgendwie gerade in Corona hat das nochmal mehr irgendwie Veranstaltungscharakter bekommen. Und wir haben diesen Raum, ja, wir sind seit Anfang unserer Gemeindegründung mit diesem Raum gesegnet. Aber dieser Raum hat auch ein Stigma. Das ist das Stigma von Veranstaltungen und von wir gehen zu Kirche und dann gehen wir wieder in unser Leben. Und wir haben da von Anfang an ja auch drüber geredet und gesagt, Leute, weißt du was, es ist ein echter, mit diesem Raum kommt ein Stigma, es ist ein echter Perspektivwechsel notwendig, weil Kirche ist nicht Veranstaltung, Kirche ist nicht ein Ort, sondern Kirche hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Es braucht Orte, es braucht Veranstaltungen, es braucht es, aber all das ist nichts, wenn darunter nicht ein Geflecht von liebevollen, hingegebenen, aufopfernden Beziehungen vorhanden ist. Und deswegen, wir haben immer gesagt, eigentlich haben Julian und ich gesagt, wir wollten eigentlich gerne in unserem Wohnzimmer Kirche gründen und wir sind dankbar für diesen Raum. Ich glaube, das war genau Gottes Weg ja, für uns, 100%, ich bin 100%ig überzeugt davon. Aber trotzdem dürfen wir uns nicht diesem Gedanken hingeben, sagen, ja, Kirche ist Veranstaltung, wenn ich hier in den Upper Room reinkomme. Sondern ganz bewusst uns Zeit zu nehmen für die Einzelnen. Ich mache das ganz bewusst. Ich habe eine gewisse Anzahl von Stunden in meiner Woche, die ich reserviere für einzelne Gespräche mit Menschen, wo ich einfach mit Menschen unterwegs bin. Es geht nicht mit jedem, aber mit Einzelnen. Ich möchte dich ermutigen, auch diesen Perspektivwechsel wirklich zu vollziehen. Zu sagen, weißt du was? Vielleicht ist es auch nur eine Person, reicht. Weil eine Person kann die Welt verändern. Kannst du das sehen? Weißt du, ich möchte dich ermutigen, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Und ich möchte noch einen Gedanken, das ist ein bisschen off-topic, aber ich mag es da gerne darüber nachzudenken, darüber zu reden. Ich möchte noch einen Gedanken an uns Ältere. Ich darf das jetzt auch schon sagen. Ich gehe auf die 40 zu, André. Ja, aber ich möchte es an uns, ich sage das bewusst auch mit zu mir. Ich meine das auch wirklich ernst, weil es mir ein echtes Anliegen ist. Weißt du was? Wir haben, ich weiß nicht, ob das Deutschland ist, aber wir gerade in unseren Kreisen in Kirche, sagen wir einfach mal so, wir sind es gewohnt, dass wir irgendwie immer alles selbst machen. Und dass wir gestalten und dass wir, weißt du, dass wir nicht so sehr den Gedanken haben, okay, was kann ich tun, um meinen Nächsten freizusetzen? Was kann ich tun, um meinen Nächsten groß zu machen? Was kann ich tun, damit jemand anderes irgendwann meinen Platz einnimmt? Und ich glaube, dass es ein Problem ist. Ich habe das in vergangenen Gemeindekontexten immer wieder erlebt. Und habe da auch eine gewisse Hilflosigkeit erlebt. Weil ich habe erlebt, wie ältere Menschen, also so wie ich, ja, einfach gemacht haben und gemacht haben und gemacht haben und gemacht haben und eine ganze Generation irgendwie einfach gar nicht vorgekommen ist. Oder wenig und zu wenig vorgekommen ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir das von Anfang an anders prägen. Und ich glaube, das hat was mit diesem Gedanken zu tun, zu sagen, ja, weißt du was, wir sind nicht nur hier, um Dienste abzudecken. Wir sind nicht nur hier, um irgendwie das Veranstaltungskarussell laufen zu lassen, sondern Gemeinde ist Beziehung. Und uns Ältere, das meint uns damit, zu sagen, ja, hey, wie kann ich an die nächste Generation mit freisetzen? Und ich glaube, dass auch uns die vor uns vorangegangene Generation das nie erlebt hat oder ganz wenig erlebt hat, was es bedeutet, Mentoren zu haben, was es bedeutet, Menschen an der Seite zu haben, die einen geholfen haben, wirklich selber groß zu werden, selber einen Dienst zu entwickeln. Und deswegen, ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass wir diesen Perspektivwechsel vollziehen. Gemeinde ist Beziehung und das hat Auswirkungen. Auch gerade, was es angeht, die nächste Generation groß zu machen. Das ist so ein Punkt für mich, der ist echt wichtig. Darüber werden wir auch nochmal ein bisschen weiter nachdenken. Also Jesus, nochmal zurück zu Jesus. Jesus hat, wer waren seine drei engsten Freunde? Die Bibelkenner unter uns. Genau, Petrus, Jakobus und Johannes. Dann hat Jesus seine 12 gehabt. Ich frage nicht, ob ihr sie aufsagen könnt. Ja, aber er hat seine 12 gehabt. Jesus hatte auch noch eine ganz andere Gruppe von den, also die um die 12 Jünger waren. Da gibt es diverse Frauen, die, von denen die Bibel berichtet, die mit ihnen unterwegs waren, die für sie, für die Jünger und ihnen gesorgt haben. Aber es gab auch eine größere Gruppe von 70, die einfach irgendwie mit ihm unterwegs waren, die einfach die ihm gedient haben, aber die auch so im Rahmen von Jüngerschaft mit ihm verbunden waren, also auch wirklich mit ihm verbunden waren. Ja, dann gab es noch, dann hat Jesus zu großen Menschenansammlungen, er hat im Tempel gelehrt, er hat die 5000 gehabt, er hat die 4000 gehabt, er hat, weißt du, aber er hat auch den einen gehabt. Und deswegen sage ich, weißt du, das eine, die große Veranstaltung ist nur echt, wenn dazwischen auch alles andere vorhanden ist. Und wir sind auch unterschiedlich darin, wie wir das vielleicht auch können. Nicht jeder von uns muss, so wie Jesus, zwischen einer Person und 5000 mühelos hin und her wechseln können. Das ist gar nicht die Aufgabe. Mir ist es wichtig zu sagen, hey, in Gemeinde, ja, kommt es darauf an, dass wir diese Ausdrucksform von Beziehung, dass wir das leben, mehr und mehr. Dass wir mit den Einzelnen beginnen. Aber dass wir auch hier im großen Zusammenhang, für uns großen Zusammenhang, Teamgottesdienst zusammenkommen. Dass wir mit anderen Kirchen verbunden sind, so wie Jesus das gemacht hat. Weil das eine ist nur echt mit dem anderen. Warum war Jesus so gut da drin, ich komme zum Anfang zurück, warum war Jesus so gut da drin, Menschen zu prägen? Ich benutze das Wort prägen ganz bewusst. Ja, weil das ist das, was passiert. Hey, ich gucke mein Gegenüber an und ich sehe das Potenzial darin, dass diese Person die Welt verändern kann. Ja, und dahingehend, ich möchte, dass diese Person dahingehend geprägt wird. Ja, und weißt du, wieso war Jesus so gut da drin? Und es gibt so ein Zitat von John Maxwell, das finde ich so passend. Ich denke da ganz häufig drüber nach. Das ist für uns Deutsche, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Vielleicht können wir das mal ganz kurz einblenden. Ich habe das auch mit da drin, in der kleinen PowerPoint. Es ist auf Englisch, hört sich einfach besser an. People don't care how much you know, until they know how much you care. Menschen kümmern sich feuchten Kehricht darum, was du weißt in deinem Kopf, was du erklären kannst, solange sie nicht wissen, dass du es wirklich ernst mit ihnen meinst. Ja, es hat was mit Liebe zu tun. Und ich denke, das ist das, was das Geheimnis von Jesus war. Er hat den Menschen angesehen und er hat wirklich geliebt. Er hat wirklich geliebt. Und ich glaube, dass das ja so die Gemeinschaft der Apostelgeschichte wirklich einfach ausgemacht hat. Und deswegen konnten sie die Auswirkungen oder die Kraft, die sie erlebt haben, ja auch wirklich auf die Straße bringen. Es waren einfach tiefgehende, liebevolle Beziehungen und die haben die Welt verändert. Ich möchte gerne noch einmal zum Abschluss dieser Predigt einen Gedanken loswerden, wenn wir jetzt über Gemeinschaft reden. Und ich möchte ganz kurz darüber nachdenken, was kann Gemeinschaft im Weg stehen? Was kann Gemeinschaft im Weg stehen? Und es gibt ein Buch, das fand ich ganz, ganz stark, als ich es gelesen habe. Und ich musste jetzt nochmal darüber nachdenken, so im Rahmen dieser Predigtserie. Und das ist von einem Autor, der ist Patrick Lencioni. Und der hat darüber geschrieben, hat gesagt, er hat präsentiert die 5 Dysfunktionen, the 5 Dysfunctions of a Team. Und er hat gesagt, hey, ganz viele Teams funktionieren nur dysfunktional und es hat verschiedene Gründe, er hat das analysiert und es ist wirklich ganz einfach zu lesen, ich empfehle es euch sehr. Und er sagt, das grundlegende Problem in Teams ist, also in Gemeinschaft in Teams ist, dass Vertrauen fehlt. Vertrauen ist die Grundlage für alles, was darauf folgt. Und das Ende sozusagen ist, ja, so eine Pyramide gemalt und also gesagt, okay, wenn du Vertrauen hast und wenn du dann irgendwie Rechenschaftsschuldigkeit hast und wenn du dies und dies und dies, jenes hast, ja, wenn das Ende ist, ey, du bist effektiv als Team. Finde ich sehr, sehr spannend, ja. Und er geht auf diese ganzen weichen Faktoren ein. So, und dann habe ich darüber nachgedacht, so, ja, stimmt, ich glaube, er hat schon recht. Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist auch grundlegend. Aber denk mal mit mir drüber nach. Was ist denn, ja, wenn dein Vertrauen gebrochen wird? Was ist mit Enttäuschung? Du kannst dich in deiner Seele so sehr anstrengen, jemandem wieder neuen Vertrauensvorschuss zu geben, jemandem wieder eine neue Chance zu geben und so weiter. Aber ich sag dir, ich sage dir, das ist auch kein Geheimnis, Vertrauen wird wieder gebrochen werden. Und wenn wir jetzt uns immer, jetzt weißt du, weil wir sagen, okay, wir als Team, wir strengen uns jetzt ganz doll an. Wir wollen uns wieder vertrauen. Wisst ihr was? Wo wir landen ist, wir landen wieder bei seelischer Gemeinschaft. Bei einer Form von Gemeinschaft, die davon abhängig ist, wie mein Gegenüber mit mir umgeht. Und erst wenn mein Gegenüber mit mir gut umgeht, kann ich vertrauen. Und wenn es das nicht tut, in seiner ganzen Art und Weise, dann heißt es im Umkehrschluss ja auch, hey, irgendwann entziehe ich mein Vertrauen. Wo sind wir da? Bei seelischer Gemeinschaft. Und es geht seinen Weg und es funktioniert in Unternehmen ganz bestimmt auch ein Stück weit. Ich finde es gut, dass solche Bücher ja gerade im Marketplace da draußen in der Unternehmenswelt auch ihre Runde machen, weil das ist total gut, das sind gute Werte. Aber trotzdem für uns als Gemeinde, wenn wir uns jetzt sagen würden, ja, wir wollen Gemeinschaft bauen, die Grundlage ist Vertrauen, sicher. Wirklich? Und ich habe so darüber nachgedacht und dachte so, wenn wir dann bei seelischer Gemeinschaft landen, dann ist das vielleicht... Ist das vielleicht irgendwie nicht so gut? Das ist doch irgendwie menschlich gemachte Gemeinschaft. Und irgendwie, ja, wir reden über Leben im Geist und es werden noch viele Teachings dazu kommen und ja, irgendwie knallt dann doch, irgendwann früher oder später knallt unser Fleisch aufeinander. Und ich glaube, gerade in Corona-Zeiten, das war echt eine Bewährungsprobe auch für, oder ist auch eine Bewährungsprobe auch für uns. Und ich möchte nochmal, ich habe darüber schon mal gepredigt oder habe das schon mal in der Predigt verwendet, weil, weißt du, ich habe da ein Bild vor Augen, das hat Monika Flach mir gegeben und das werde ich nicht mehr los. Ich finde, das ist ein ganz starkes Bild für die Art und Weise, wie, was wirklich eine Grundlage für Gemeinschaft ist. Weil das hat ganz im Kern damit zu tun, wie gehen wir mit Schuld um. Ja, weil wenn Vertrauen gebrochen wird, dann ist ja jemand schuldig geworden, oder? An dir. Oder hat deinen Erwartungen nicht entsprochen und so weiter. Und ich, weißt du, Monika Flach, sie benutzt dieses Bild. Sie benutzt das Bild von einem, von oder so einen Gegensatz, von gesagt, okay, du kannst entweder bist du ein Felsen oder du bist ein Sandstrand. Erinnert ihr euch? Ich habe schon mal darüber geredet. Ich sag's nochmal. Entweder bist du ein Felsen oder du bist ein Sandstrand. In der Art und Weise, wie Menschen mit dir umgehen. Ja, und dann am Meer gibt es Felswände, so, und dann knallen da die Wellen gegen und es gibt Strände und da knallen die Wellen gegen. Ja, und es gibt im Meer bekanntermaßen ziemlich große Wellen manchmal. Ja, die können mit enormer Kraft auf einen zurollen. Und ein Stein, der ist hart, wie wir wissen, aber nach einer gewissen Anzahl von Wellen kratzt das auch an jedem stärksten Stein. An jeder noch so starken Seele. Aber was ist, wenn so eine richtig massive Welle auf so einen Strand raufknallt. Ja, sie versickert einfach drin. Sie verliert ihre Kraft einfach in diesem Sandstrand. Und ich mag dieses Bild, weil meine Frage ist, ja, können wir so sicher in unserer Beziehung zu Gott, wie ich das am Anfang gesagt habe, können wir so sicher gebunden in unserer Beziehung zu Gott sein, dass Menschen mit ihrer ganzen Fragilität und ihrer ganzen Wucht manchmal und ihrer Sündhaftigkeit und der Art und Weise, wie sie nicht unseren Erwartungen entsprechen, all dem, wie so Wellen auf uns zuknallen. Wir machen uns nicht hart und halten das nur aus, sondern wir sind ein Sandstrand und lassen die Welle einfach an uns auslaufen. Und sagen damit, hey, dein Verhalten bestimmt nicht die Art und Weise, weißt du, ob ich meine Liebe zu dir anlasse oder ob ich sie nicht anlasse. Sondern ich bin sicher in Gott. Und Moni Flach, sie benutzt dieses Bild von Jesaja 53. Das finde ich ganz stark. Und sagt, weißt du was, für sie ist Jesaja 53 ein Ort. Da, wo Jesus beschrieben wird in dieser Prophetie, ja, als ein Lamm, das seinen Mund nicht auftut. Ja, dass die ganze Welle, die ganze Wucht des Feindes hat sich über Jesus ergossen und er ist einfach das Lamm, das zur Schlachtbank geführt worden ist. Und er hat das einfach ertragen. Und sie hat gesagt, weißt du was, können wir uns mit Jesus so identifizieren? So wie Jesus mit Schuld umgegangen ist. Können wir uns so damit identifizieren? weil er das für dich und für mich gemacht hat, welche Bedeutung hat das für uns? Können wir auch so mit Menschen umgehen? Weil wir so sicher in ihm sind, weil wir so verborgen in ihm sind, weil wir so angenommen in ihm sind, weil wir so und so weiter. Ja, dass Menschen mit all ihrer Wucht auf uns einknallen können, und wir sind einfach der Sandstrand. Und wir können vergeben. Und weißt du, was ich glaube, was dann passiert? Moni Flach, sie benutzt diesen Begriff und ich glaube, das ist richtig. Menschen können sich dann an dir, halt dich fest, an dir gesund stoßen. Das ist echt heftig. Also das ist wirklich heftig. Ja. Aber da, wo du aufhörst, dich zu verteidigen, da, wo du aufhörst, dich zu rechtfertigen, da, wo du aufhörst, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, sondern wo einfach du diese Welle, so wie Jesus, die Welle der Sünde auf sich hat ein überbrechen lassen, kannst du so mit anderen Menschen umgehen. Ohne, dass du den Mund auftust, dass du mit dem Finger zeigst und so weiter. Sondern indem du vergibst und von vorne anfängst und damit die Liebe Gottes wirklich demonstrierst, können sich Menschen an dir gesund stoßen. Und ich sage damit nicht, dass es Grenzen gibt, die nicht, also wo man einfach irgendwann auch eine Grenze ziehen muss, wo manipulatives Verhalten ist, wo man irgendwann sagt, so weißt du, jetzt braucht es auch eine Grenze irgendwann, das gibt es auch, das kann man auch in Liebe ziehen, das kann man auch lernen zu setzen, ja, oder wo Missbrauchsverhalten und so weiter, das meine ich damit nicht, das auszuhalten oder so, ja, also überhaupt gar nicht. Es geht mir um gerade so diese zwischenmenschlichen Dinge, wo wir oft so enttäuscht werden, wo wir oft irgendwie so, ja, aber können wir das so laufen, das können wir aufhören dann, weißt du, den anderen zu kontrollieren, können wir aufhören, sondern können wir einfach der Sandstrand sein, an dem die Leute sich gesund stoßen. Und ihnen dann mit der Liebe Gottes begegnen. Ich glaube, dass das Menschen wirklich verändert. Und ich mag den Begriff eigentlich nicht so gerne, therapeutische Gemeinschaft zu sein, aber ich finde ihn trotzdem an dem Punkt richtig. Wir können damit als Gemeinschaft eine Form von therapeutischer Gemeinschaft sein, weil Menschen sich an uns gesund stoßen. Versteht ihr? Das ist ein ganz schön heftiges Ding. Aber weißt du was, wenn das hier unter uns schon nicht funktioniert, wie willst du Feinde lieben? Es hat alles mit dieser Bindung in Jesus zu tun, sichere Bindung in Jesus. Aber das Ziel ist, dass die Menschen an unserer Liebe erkennen, dass Jesus lebt. Und wie sieht das aus? Ich glaube, es findet seinen Höhepunkt in der Art und Weise, wie wir mit Schuld umgehen. Wie du mit Schuld umgehst, wie du mit Enttäuschung umgehst, wie du mit ungestillten Erwartungen umgehst, wie du mit blanker Sünde dir gegenüber umgehst, mit Ungerechtigkeit dir gegenüber umgehst. Kannst du ein Sandstrand sein? So wie Jesus ein Sandstrand war. Jesaja 53. Und die Welt sich an ihm gesund gestoßen hat letztendlich. Okay. Das sind nochmal so einige Gedanken rund um das Thema Gemeinschaft.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.